Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Hier wieder einsteigen, dabei sein, dabei sein, dabei sein, gewinne, gewinne, gewinne. Ich habe mir irgendwann mal sagen lassen, kennt ihr das so, dieses Moderieren, als wenn man auf einer Kirmes arbeiten würde? Man hört das immer wieder mal in diversen Radiosendern. So, wenn dann der Moderator so ganz dicht mit dem Mund vorm Mikrofon sitzt und versucht, sein ganzes Inneres nach außen zu pressen in dieses Mikrofon. Irgendwann, vor vielen, vielen Jahren, hat man mir mal eine ähnliche Attitüde nachgesagt. Es ist natürlich damals, genau wie heute, vollkommener Blödsinn gewesen. Und deshalb begrüße ich euch sehr herzlich zu einer Stunde Film. Heute Abend am Dienstag, an dem wir wirklich eine ganze Menge vorhaben. Ihr habt mitbekommen, dass am Donnerstag die mit Spannung erwartete Serie Babylon Berlin startet. Über die werden wir natürlich heute Abend nochmal reden. Anna Wollner hat kurz vor Start nochmal Regisseure, Mehrzahl und Schauspieler getroffen. Gucken wir also rein. Und wir bleiben so ein bisschen beim Thema. Denn nach Babylon Berlin ist vor Babylon in Berlin. Wir werden heute Abend noch an einen Filmset gehen zu einer Serie, die aktuell in Berlin gedreht wird. Die heißt 8 Tage und hat ein bisschen was damit zu tun, dass aus Berlin und Deutschland und ganz Europa so eine Art babylonischer Untergang wird, weil in dieser Serie ein gigantischer Meteorit auf die Erde, auf Europa zurast. Da war ich heute am Set und habe unter anderem mit Marc Waschke, einem der Hauptdarsteller, gesprochen. Sehr spannendes Ding, da nehme ich euch heute Abend hin mit. Außerdem freuen wir uns auf 2 tolle Gäste, nämlich auf Josephine Preuß zum anderen und Jörg Schütt auf zum einen. Das sind die beiden Hauptdarsteller aus der Komödie Vorwärts immer. Hat mir sehr gut gefallen. So gut, dass ich die beiden eingeladen habe, um mit ihnen zu reden über das, was lustig und nicht lustig ist und über die Humorunterschiede zwischen Ost und West. Da ist ganz Interessantes bei rausgekommen. Also freut euch drauf auf diese eine Stunde Film heute Abend. Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Ich hatte einen Traum heute Nacht von einer besseren DDR. Von einem Land, in dem jeder gleich und frei leben kann. Von einem Sozialismus, der nicht von Mauern und Panzern, sondern von Solidarität und Vertrauen umgeben ist. Theo, das
geht nicht.
Doch, Otto, du bist wunderbar. Du bist perfekt.
Nee. Nicht mal der Ost-Berliner Schauspieler Otto Wolff nimmt sich selbst diesen Honecker ab, den er da spielen soll. Und außerdem hat Otto Wolff die Hose gestrichen voll. Es ist 1989 und in diesem Ost-Berliner Volkstheater will eine renitente Rebellentruppe ein nicht genehmigtes Stück einstudieren mit dem Titel Vorwärts immer. Und damit sind wir auch mittendrin in dieser gleichnamigen, irrsinnig lustigen, skurrilen Tragikomödie, die da am Donnerstag in den Kinos startet. Jörg Schüttauf spielt Otto Wolff, also den Schauspieler, der Honecker spielen soll und sich nicht traut. Und er spielt auch Honecker selbst in diesem Film. Warum macht es das jetzt besonders lustig? Weil er damit einerseits dem vermeintlich echten Honecker zum Verwechseln ähnlich sieht und er damit andererseits in einer der lustigsten Szenen der deutschen Kinogeschichte auf sich selbst treffen kann. Der echte und der falsche Honecker im Dialog, beide gespielt von Jörg Schüttauf. Dass es zu dieser Begegnung überhaupt kommt, verdanken wir dem tragischen Teil dieser Tragikomödie. Denn Otto Wolff hat eine Tochter, Anne, gespielt von Josephine Preuß. Die findet 1989 in der DDR schon lange nichts mehr witzig, will rübermachen zu ihrer Mutter, die Familie schon vor Jahren Richtung Westdeutschland verlassen hatte, ist immer wieder ein sensibles Thema zwischen Tochter und Vater.
Du hast ein Best. Woher willst du denn einen Bestpass haben?
Von Mutti. Sie hat mir einen Kontakt vermittelt, der jemanden kennt, der wiederum...
Du willst zu deiner Mutter den Besten. Warum hast du nicht mit mir darüber gesprochen?
Weil ich wusste, dass du alles versuchen wirst, damit ich bleibe. Und vielleicht wäre ich auch hier geblieben, aber... Vati, ich kann nicht mehr.
Hier ist dein Zuhause, hier ist deine Zukunft.
Als Schauspielerin? So tun, als hätten wir Möglichkeiten? Als würden wir alles bekommen, was wir wollen? Als würde mein Kind der Meinungsfreiheit auf... wachsen. Also, falls ich mal ein Kind habe.
Otto Wolff findet vielleicht auch nicht alles gut in der DDR, aber er ist ein angesehener Volksschauspieler, solange er macht, was er soll, sich an die sozialistischen Einheitsregeln fürs taube Fußvolk und vor allem schön die Backen hält. Ein Schisser. Ganz anders als seine Tochter, die haut ab zur gefährlichen Montagskundgebung nach Leipzig, und zwar zu der, über die es damals das Gerücht gibt, es sollen Panzer auffahren und sie notfalls gewaltsam auflösen.
Ausgerechnet heute, wo da die Panzer rollen sollen. Herr Honecker hat doch Schießbefehl gegeben.
Chinesische Lösung?
Das ist doch nur ein Gerücht, Boris. Wer willst denn das wissen?
Ja, man spricht doch überall davon.
Wenn Otto seine Tochter retten will, dann hilft nur eins. Er muss als Honecker rein ins Berliner Staatsratsgebäude und alles aufhalten. Dringende Empfehlung, euch Vorwärts immer ab Donnerstag anzugucken. Ein Witzniveau irgendwo zwischen Ernst Lubitsch, Billy Wilder und Louis de Funès, aber wirklich auf allerhöchstem Schwarzhumor-Level. Und was das Krasse ist, ich habe tatsächlich noch nie so deutlich in einer Tragikkomödie gesehen, dass man tragische und komische Elemente so konsequent voneinander trennt. So wie Deutschland damals getrennt war, ist dieser Film getrennt in die Tragik der Tochter und die Komik des Vaters und vor allem dieser bereits angesprochene Dialog zwischen Schauspieler Otto Wolff und Erich Honecker, also zwischen Jörg Schüttauf und Jörg Schüttauf, ist so gut. Alleine dafür, würde ich behaupten, lohnt sich schon der Eintritt ins Kino. Ist keine Frage da, dass ich mich sehr gefreut habe, die beiden Hauptdarsteller zu uns in die Sendung einladen zu können. Josephine Preuß und Jörg Schüttauf sind gleich hier unsere Gäste.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Hier ist eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova. Eben gerade haben wir über Vorwärts immer gesprochen, über diese sehr bizarre Tragikomödie, diesen zweigeteilten Film. Auf der einen Seite Jörg Schüttauf, auf der anderen Seite Josephine Preuß. Und ich habe euch beide Hauptdarsteller versprochen in der Sendung und Josephine ist schon da. Herzlich willkommen.
Hallo.
Du spielst die Tochter von Jörg Schüttauf, der einen Theaterschauspieler darstellt im Film. Es ist kurz vor der Wende, Ende der 80er Jahre. Und ihr habt ganz wenig Berührungspunkte im Film. Wir haben diese Zweiteilung Vater-Tochter und wir haben wirklich die ganz krasse Zweiteilung Tragikomödie. Wie hast du das empfunden, als du dieses Drehbuch zum ersten Mal gelesen hast?
Ich habe es genau so empfunden. Und man sagt es so schön, oder es könnte eine gedruckte Headline von mir sein, weil ich ja immer behaupte, gut zu reden. Aber für eine Tochter kennt ein Vater keine Grenzen. Ich habe das genauso gelesen, wie du sagst, wir hatten nie wirklich zusammen gespielt. Man kennt das Buch, das Gerüst steht, aber der Dreh war auch so zweigeteilt. Man hat sich erst auf die drei Jungen konzentriert und diese ganze, wir brechen nach Leipzig auf, wollen zur Montagsdemonstration fahren und dann natürlich den gefälschten Westpass besorgen, damit Anne rüberkommt. Und dann wurde der Teil von Schütte gedreht, Jörg Schüttauf, mit seinen ganzen Kollegen. Wunderbar, wunderbar. Und ich habe das Buch tatsächlich erst dann so richtig verstanden, als ich den geschnittenen Film gesehen habe. Weil es ist ja dann doch noch mal was anderes, wenn er fertig ist, der Film.
Das ist eigentlich eine etwas biestige Frage. Aber wenn man sich dann im Gesamtensemble wieder trifft, guckt die eine Seite auf die andere?
So, wie definitiv.
Wie haben die das gemacht? Wie haben wir das gemacht?
Also jetzt nicht so, sondern man guckt sich den einfach dann zusammen an und alles macht auf einmal Sinn. Und ich liebe einfach die Szenen mit Jörg Schüttauf und Hedi Kriegsgotte als Margot. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Ja. Auch wenn ich nicht stattfinde in der Szene, aber einfach nur den Weg dorthin, wie sie es gespielt haben, wie Franziska Milecki, unsere Regisseurin, das inszeniert hat, da hätte ich gern Mäuschen gespielt. Das muss so ein Spaß gewesen sein. Hatte ich mit meinen Jungs auch in diesem super engen Trabi, in dieser Plastikkarre auf dem Weg nach Leipzig, diese Szene mit den Fopos, das ist einfach, wir haben ja auch unsere lustigen Momente und das ist, uns sagt man ja immer, uns Deutschen sagt man ja immer so gerne nach, wir können nicht lachen über unsere Geschichte oder wir sollten nicht lachen. Nein, wir müssen darüber lachen, das ist eine Art von Kunstform, die gibt es schon ganz lange und wer nicht über die Vergangenheit lacht, kann daraus auch nicht lernen.
Ja, und auch für die Geschichte, egal welche es ist und wie sie gewesen ist, ist Comic Relief wichtig. Mhm. Dieses Erleichternde, drüber lachen können. Ja. Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, den ich mit Jörg gleich auch noch zwingender als mit dir besprechen muss. Aber Das ist, fand ich sehr interessant, von Kollegen zu hören, Zeitungskollegen, Radiokollegen aus den neuen Bundesländern, und zwar speziell die, die noch eine gehörige Portion DDR miterlebt haben, dass es einen gewissen Unmut gab, den man erst auch gar nicht so wirklich äußern wollte, aber so nach und nach kam raus, dass die Kollegen sich daran gestoßen haben, Honecker als Witzfigur darzustellen und das gleichzusetzen mit einem Gefühl von, ja super, und jetzt denken die ganzen Wessis wieder, wir blöden Ossis haben uns 30 Jahre von einem Volldeppen regieren lassen.
Ganz ehrlich, zum Schluss war die oberste Führungsriege, das waren nur noch Witzfiguren. Ich meine, festzuhalten an diesem System, sich selber in Erichs Lampenladen zu feiern, 40 Jahre DDR, und draußen ziehen schon die Massen vorbei und sagen, wir sind das Volk. Und ich möchte da bitte auch nochmal aufrufen, es hatte früher einen ganz anderen, dieser Spruch, wir sind das Volk, das kommt aus was ganz anderem her. Da ging es, das haben die Westdeutschen über die Mauern in den Osten rübergeworfen, weil sie da Familie hatten, das haben die Ostdeutschen in den Westen rübergeworfen, weil sie ihre Familie wiedersehen wollten. Heute wird das ganz schlecht behandelt und wir sind das Volk, wir kennen das von den Pegida-Demonstrationen und ich will immer aufrufen, es kommt woanders her, und das hat einen sehr viel positiveren Sinn.
Du hast ja selber von der DDR nicht mehr allzu viel mitbekommen. Jahrgang 86, kurz danach, als du 3 warst, war dann Schluss mit der DDR. Ist es trotzdem für dich noch ein anderes Herangehen an diesen Stoff, einfach aufgrund von Herkunft, weil du natürlich auch eine andere Familiengeschichte kennst, weil du aus deinen Familiengeschichten kennst, die vielleicht ganz nah dran waren, als es für jemanden wäre, der mit der Geschichte gar nichts selbst zu tun gehabt hätte?
Also meine Vorbereitung bestand jetzt weniger darin, meine Familie auszufragen. Ich möchte keine persönlichen Bezüge von meiner Familie auf die in der Rolle bringen, weil das ist eine ganz andere Background-Geschichte. Mhm. Aber dadurch, dass der Mauerfall erst 27, 28 Jahre her ist, haben wir den Luxus, ganz viele tolle, bewegte Aufnahmen zu haben. Zeitzeugen, die in die Kamera sprechen. Ich habe mir unglaublich viele Dokus angeguckt. Sei es irgendwie die Stürmung der Bornholmer Brücke, wo ja alles begann, bis hin die ersten Reaktionen, ja, wir können hier einfach rüber und jetzt in den Westen, und was passiert denn eigentlich? Der schönste Versprecher der Filmgeschichte, ja meines Erachtens, ja, so sofort unverzüglich. Wie das alles dazu kam, aber dieser Weg ist ja so lang. Es fing ja schon mit diesen Ausreiseschwemmen, so viele sind geflüchtet über die grüne Grenze, über Ungarn nach Österreich, das ging ja alles schon ab 83, 84 richtig los, und das meine ich damit, was ich vorhin gesagt habe, Witzfiguren. Auch die da oben wussten, okay, wir können jetzt unser System nicht mehr aufrechterhalten, weil wir haben einfach tausende Menschen, die sich nicht mehr wohlfühlen und die auch Kontakt in den Westen haben. So viele, was ja nicht funktioniert hat mit der Propaganda, dass man alles in diesem Land behält. Nein, es gab genug Informationsaustausch. Ich bin einfach nur tierisch, tierisch dankbar, dass aus einer kleinen Bewegung, und es fing ja wirklich in den Kirchen an, Diskussionsrunden, Widerstand im Untergrund, ich bin einfach den Menschen, die auf die Straße gingen, sich Hand in Hand genommen haben und einfach auf ihr Recht bestanden haben, ein Land und ein Volk wieder zu werden. Ich bin denen dankbar, dass sie es gemacht haben, weil darum geht natürlich auch der Film. Dieser 9. November, der war so gefährlich. Hm. Die Luft hat gebrannt. Es gab den Schießbefehl. Es hätte zur Peking-Lösung kommen können. Es hätte sein können, dass Tausende von Demonstranten erschossen werden. Und keiner weiß warum. Und da kann ich nur an den Menschenverstand appellieren, auch an Honeckers, der gesagt hat, naja gut, wir können jetzt hier nicht unsere sozialistischen Brüder und Schwestern erschießen. Aber man weiß es nicht. Eigentlich weiß man nicht, warum es nicht wirklich zu diesem Schießbefehl kommt. Und da nehmen wir uns im Film die Freiheit zu sagen, gut, dann erzählen wir die Geschichte einfach mal ein bisschen anders.
Ab Donnerstag seht ihr Josephine Preuß erstmal in Vorwärts immer. Freut euch auf diesen Film. Vielen Dank für den Besuch in eine Stunde Film. Alles Gute und bis hoffentlich bald.
Bis hoffentlich ganz bald.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Hier ist eine Stunde Film. Wir sprechen heute über den Film Vorwärts immer und haben eben mit Josephine Preuß schon gesprochen über ihren Teil des Films und ihre Rolle im Film, die durchaus eine andere ist als die, die Jörg Schütt aufspielt. Und ich bin sehr froh, lieber Jörg, dass wir uns über diesen Film gemeinsam unterhalten können. Auch dir herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Danke.
Es ist eine Zweiteilung im Film, die in mehrlei Hinsicht bildlich verstanden werden könnte, weil es auch um die deutsche Zweiteilung geht, die zum Zeitpunkt des Films noch vorherrscht. Genauso habt ihr eine Zweiteilung im Film zwischen Tragik und Komödie. Also die Tragikomödie, die ihr spielt, kennt zwei ganz klare Fronten. Josephine ist mit ihrer Figur, die sie spielt, eher für den ernsteren, für den tragischeren Teil zuständig. Du in Ansätzen auch, aber du hast auch diese Wahnsinnskomik zu bewältigen gehabt im Film, die, ich habe das eben schon vorm Einschalten der Mikros gesagt und wiederhole es gerne, nicht nur zu mehrfachen spontanen Lachausbrüchen in der Pressevorführung geführt hat, das ist nicht so ganz häufig, sondern auch dazu, dass ich mehrfach Probleme hatte, mir nicht in die Hose zu pinkeln vor Lachen.
Schön.
Dieser wirkliche Kunstgriff, der dir da gelungen ist, dieser Spagat zwischen einerseits Erich Honecker spielen und einen Schauspieler, Otto Wolf, spielen, der Erich Honecker spielt.
Ja.
Wie habt ihr da dran rumgefrickelt und gebastelt, bis das genau diese Nuancen in der Verschiebung hatte?
Um ganz ehrlich zu sein, gar nicht so lange. Die Vorgabe war schon so stark. Es beginnt mit einem rothaarigen, langhaarigen Otto Wolf, der schon mal von Anfang an nicht alle Latten am Zaun hat. Das ist so ein chargierender Schauspieler, wie ich sie nicht mal in der Realität so ganz genau kenne. Aber man kennt so ein paar Attitüden von Leuten, die sich für die Größten halten und so. Und die Texte waren halt gegeben. Und mir fällt da nichts anderes ein, als das so zu machen, wie ich das eben mache. Und als es dann aus der Not heraus so weit kommt, dass er sogar als verkleideter Honecker in die Zentrale der Macht da rein muss, ohne eine Ahnung zu haben, wo es da lang geht. Also gibt es da durchaus ein paar komische Momente, die man eben genauso eins zu eins spielen kann, aber immer. Und das ist vielleicht die ursprüngliche Komik oder das, was den Schauspieler vor allen Dingen reizt. Dieser Grundteppich heißt Angst. Er hat Angst, erkannt zu werden. Und das ist nicht irgendwie eine nachgemachte Karikatur von Herrn Honecker, sondern da ist ein Otto Wolf, der mit der Angst, ein Honecker zu sein, ohne unerkannt zu werden, dass das nicht ist. Ne? Und das ist genau das, was die Sache so komisch macht, glaube ich. Und dann gibt es natürlich noch diesen wunderbaren Moment, wo der Falsche auf den Richtigen trifft oder umgekehrt der Richtige auf den Falschen. Und das steht alles so wunderbar im Buch, dass man da gar nicht rumprobieren muss, wenn man also nicht Jans mit dem Klammerbeutel gepudert ist. Das ist so toll aufgeschrieben, von der Kamera und von der Regie wunderbar besetzt mit allen Partnern und Rollen, die es in dem Film sonst noch so gibt, dass es tatsächlich ein leichtes war.
Ich weiß, es gibt ganz viele Menschen, die auch diese Sendung hören, die sich sehr viel für Techniken interessieren, für Schauspieltechniken und die gerne mehr wissen wollen, als sich einen Film einfach nur angucken, die wissen wollen, wie etwas funktioniert. Und lass uns da mal bei dieser Szene kurz bleiben und auch bei dem Stichwort Angst. Denn du musst ja als Schauspieler komplett darauf vertrauen, indem du dieses wechselseitige Gegenüber spielst, dass es hinterher fertig geschnitten funktioniert. In der Szene selbst hast du ja keine Chance zu überprüfen, ob und wenn ja, wie dieser Dialog zwischen dir und dir funktioniert. Wie gehst du daran an so eine Szene?
Also mein Partner war in diesem Falle ein Tennisball. Den hat man auf ein Stativ gestülpt und den habe ich angesprochen als zum Beispiel richtiger Honecker. Ich fange mit dem richtigen Honecker an. Der ist tatsächlich noch eine Spur.
Noch eine Spur verrückter.
Ja, der hat. Ja, der. Ja, mein Gott, der ist wirklich. Also das ist schon. Naja. Und das heißt also Honecker mit seinen Socken und so weiter und sucht seine Pantoffeln und dann sieht er die natürlich an den Füßen von dem falschen Honecker, der im Schrank steht. Aber wir wollen ja nicht zu viel verraten.
Nein, nein,
aber,
nein.
Aber gemacht ist es tatsächlich so, dass ich natürlich beide ganz gut konnte. Also ich, du siehst den Dialog, du wunderst dich über so viel Scheiße. Wem ist das wieder eingefallen? Was haben die wohl genommen, die das geschrieben haben? Und dann wusste ich beide Rollen eben. Also ich wusste die Antworten und ich wusste, und das ist sozusagen wie ein auswendig gelesenes Buch mit verschiedenen Rollen, die man alle selber spielt.
Also es ist nicht so, dass du erst die eine Rolle sozusagen einspielst und dann für das Gegenspiel deinen eigenen gesprochenen, aufgenommenen Text aufs Ohr kriegst, sondern du hast einfach nur die Texte komplett im Kopf und das reicht.
Nicht nur im Kopf, ich habe sie auch mitgesprochen. Das hat man bloß rausgeschnitten.
Ah.
Also das heißt, ich habe tatsächlich im Stand auf einer Seite alles gespielt und im Stand auf der anderen Seite alles gespielt. Nur das konnte man natürlich schön schneiden. Gibt ja so Programme.
Ja, natürlich, klar.
Wo man das schneiden kann, ja.
Du bist selbst in der DDR geboren. Mhm. Jetzt gab es Kollegen aus den neuen Bundesländern, die auch noch einige Jahre DDR miterlebt haben, die ein bisschen verstimmt waren. Ja. Und zwar einfach nur deshalb, weil es so eine Sorge gab, diese Art von Darstellung würde jetzt ja wieder mal dazu führen, dass die ganzen Wessis denken, die blöden Ossis hätten sich knapp 40 Jahre von so einem Volltrottel regieren lassen. Ist das eine Form von Denke, die du verstehen oder nachvollziehen kannst?
Nee, kann ich nicht. Kann ich wirklich nicht. Ich finde, uns ist hier eine Art von Darstellung gelungen, die im deutschen Film und im deutschen Kino selten so stimmig passiert. Wenn wir jetzt natürlich eine Geschichte drüber stülpen, aus Sicht von Leuten, die vielleicht möglicherweise zum Lachen in den Keller gehen und nicht über sich selbst oder über ihre eigene Geschichte so lachen können, wie ich das gelegentlich als Jugendlicher auch wirklich, also ich fand das witzig, was die alten Männer da also stattfinden ließen. Ich fand diese Parteitage und so weiter, ich fand das außergewöhnlich es hat mich verwundert. Ich habe mir allerdings auch nicht auf die Schenkel geklopft, aber ich habe mich wirklich immer gewundert, wie sich das hält. Und ich habe mich sehr gewundert über viele Tausende von FDJlern mit Fackeln in der Hand und irgendwas schreiend und rufend. Das hat mich alles verwundert. Und ich glaube, dass ganz viele sich darüber gewundert haben. Ja, und das ist heute für mich immer noch ein Grund zu sagen, ich werde diese Zeit nicht vergessen, aber man muss doch verdammt nochmal auch darüber lachen können. Und so war's. Es tut mir leid, so war's. Und in diesem Film, alles, was wir da stattfinden lassen, eine oppositionelle Theatertruppe, Stasi innerhalb der Theatertruppe, das hat es verdammt nochmal wirklich alles gegeben. Nur, wir haben es vielleicht ein bisschen übertrieben. So, und das ist genau das, was der Deutsche seit ungefähr, das ist dem seit ungefähr 100 Jahren nicht mehr vergönnt gewesen, weil das gab es in den 20er Jahren. Wir hatten eine Form von Slapstick und von Komödie und von auch jüdischem Witz und. Also ja. Über sich selbst lachen können. Diese ganze Art ist uns irgendwie durch diesen Ersten und den Zweiten Weltkrieg, vor allen Dingen vor dem Zweiten Weltkrieg und durch diese vielen schrecklichen Schandtaten, die der Deutsche im Namen des Nationalismus und was jetzt alles so wieder kommt, alle veranstaltet hat, das ist uns ausgetrieben worden und jetzt fangen wir mal wieder damit an und jetzt kicken wir erstmal auf die Seite von Herrn Honecker und vielleicht lässt sich auch über ganz andere Leute noch in dieser Form so lachen und da muss niemand sich auf die Füße getreten fühlen.
Ich finde, mit genau dieser Idee im Hinterkopf ist euch eine der wunderbarsten, eine der witzigsten und akzentuiertesten Komödien des laufenden Kinojahrs gelungen. Ein toller Film, Vorwärts immer, ab Donnerstag in den Kinos mit einem wirklich fantastischen Jörg Schüttorf in der Hauptrolle. Vielen herzlichen Dank für den Besuch in eine Stunde Film, hat mich sehr gefreut.
Mich auch, danke.
Und hoffentlich auf bald.
Ja, danke. Gerne. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
38 Millionen Euro. So viel kostet geschätzt das Catering eines durchschnittlichen Marvel-Films. So viel kosten 3 bis 4 Folgen Game of Thrones oder aber die teuerste deutsche Fernsehserie aller Zeiten. Babylon Berlin ist eine Koproduktion von ARD und Bezahlsender Sky und ist ab Freitag erstmal auf Sky zu sehen. 2 Staffeln mit jeweils 8 Folgen Back-to-Back, also das, was ihr seht, sind 16 Folgen, ausgestrahlt, ne? Immer so im Doppel. In der ARD müsst ihr ein bisschen länger warten, falls ihr kein Sky-Kunde seid. Da kommt sie zwar erst im Herbst 2018 raus, aber Anna Wollner hat jetzt auch nochmal reingeguckt und Protagonisten dieser ersten Staffel getroffen, um euch zu sagen, wie dringend ihr Babylon Berlin gucken oder nicht gucken müsst, egal ob jetzt 2017 oder dann 2018.
Es ist so nur ein Traum, das bloße Haschen nach dem Wind.
Berlin, Ende der 1920er, ein Nachtclub voller tanzender und feiernder Menschen. Nur heißt der Club nicht Berghain, sondern Mocker Efti. Die Stimmung ist aber ungefähr gleich.
Nun doch dein Blick so klar.
Es sind Bilder, die sofort elektrisieren und in ihren Bann ziehen. Denn Babylon Berlin erzählt im nahezu perfekten historischen Setting eine ausufernde Geschichte in einer pulsierenden Stadt zwischen Drogen, Politik, Mord, Kunst, Emanzipation und Extremismus. Im Mittelpunkt der aus Köln strafversetzte Kommissar Gerion Rath, gespielt von Volker Bruch, und die Stenotypistin Charlotte Ritter, gespielt von Liv-Lisa Fries.
Ich bin Charlotte Ritter.
Rath, Gerion.
Gerion? Kommen Sie denn her aus dem Mittelalter?
Aus Köln.
Die drei Regisseure Achim von Borries, Henk Handlüchten und Tom Tikwer waren schon länger auf der Suche nach einem filmischen Projekt über die Weimarer Republik und die wilden 20er Jahre in Berlin, als ihnen Volker Kutschers Krimi Der nasse Fisch in die Hände fiel, erzählt Tikwer.
Unser Dilemma war eigentlich dabei immer, dass ein Sittengemälde erstmal noch keine Story ist, aber man natürlich immer einen Anker braucht. Und als dann die Romane auftauchten und wir das lasen, war das quasi wie ein Geschenk, weil Kutscher halt einen sehr konzentrierten Plot hat und vor allen Dingen natürlich ein Genre erstmal voraussetzt. Und dann haben wir plötzlich gesagt, okay, wir könnten einen Polizeifilm machen und dann haben wir ein Sittengemälde im Gewand eines Kriminalfilms oder eines Polizeithrillers.
Der Geistesblitz brachte die nötige Ordnung und die Ideen für eine 16-teilige Serie, aus filmförderungstechnischer Sicht aufgeteilt auf 2 Staffeln. Kutschers Roman Der nasse Fisch ist dabei nur ein loses Gerüst. Das vielschichtige Figurenensemble um Gerion Rath, Charlotte Ritter, Bruno Wolter und den Fall um einen Toten im Landwehrkanal haben Tikwer von Borries und Handlüchten studiert, umgeschrieben, erweitert und ausgebaut. 2,5 Jahre haben sie sich im Writers Room eingeschlossen, haben konzipiert, geschrieben und verworfen. Grenzen gab es erstmal keine, sagt von Borries.
Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir beim Schreiben schon mal keine Limitation zulassen werden. Das heißt, wenn wir das Gefühl hatten beim Schreiben, es muss jetzt auf die Straße gehen oder wir wollen einen neuen Ort erkunden, wir wollen die ersten Sachen mit unseren Helden erleben, dann dürfen wir beim Schreiben noch nicht auf das Budget gucken.
2 Tage vor Drehbeginn mussten sie dann noch einmal aus Budgetgründen kürzen. Sage und schreibe 115 Seiten, die Länge eines eigenen Spielfilms. In 190 Drehtagen haben Tikwer von Borries und Handlüchten in 720 Minuten Laufzeit Berlin wieder auferstehen lassen. Die Dreharbeiten selbst haben sich die drei Regisseure untereinander aufgeteilt. Aus logistischen Gründen nach Drehorten. Es gibt also keine Folge, an der nur einer gearbeitet hat. Die unterschiedlichen Handschriften schmelzen zu einer großen. Berlin ist dabei der eigentliche Hauptdarsteller der Serie. Eine Stadt voller Magie, kosmopolitisch und vielfältig. Die Rote Burg am Alexanderplatz, das frühere Polizeipräsidium, in dem hinter verschlossenen Türen die Beamten ihre Machtspiele vollführten, die Enge und das Elend der Arbeitermilieus, der protzige Reichtum der Großindustriellen, die Spießigkeit des Kleinbürgertums, die Abgründe des Nachtlebens. Nachgebaut in den neuen Außenkulissen des Studio Babelsberg. Gerion Rath, Hauptdarsteller Volker Bruch, schwärmt noch immer.
Die Neue Berliner Straße ist ja nicht nur eine Location, sondern sicher 50 Locations, die alle ungefähr 10 Meter auseinander liegen. Also das hat mich schon sehr beeindruckt, wie wandlungsfähig eine Kulisse sein kann. Und natürlich auch dank einer Greenscreen, die im Hintergrund stand und die sozusagen die Straßenzüge immer wieder verlängert, die wurden immer wieder verlängert, digital im Nachhinein. Das heißt, wir haben oft beim Spielen gar nicht gesehen, wie die Straße aussieht dann. Und deswegen war es für mich auch so toll, das jetzt fertig zu sehen, weil ich endlich mal gesehen habe, wo wir gedreht haben.
Babylon Berlin besticht dabei vor allem durch seine Größe. Es sieht groß aus und es fühlt sich groß an, hat einen Lerneffekt über die Zeit, ohne den moralischen Zeigefinger zu erheben oder eine Geschichtsstunde sein zu wollen. Oder wie Regisseur Handlüchten meint.
Es ist nicht bis ins allerletzte Fitzelchen authentisch, wie es damals wohl war, weil das geht auch nicht und das interessiert im Grunde genommen auch keinen. Wir zeigen Berlin so, wie es noch nie gesehen wurde, weil wir es erfunden haben.
Ich bin bereit und zu mir ist alles
geil. Eine Stunde Talk mit Bastian Bielendorfer.
Irgendwann vor vielen Jahren hat mal eine Fernsehpsychologin in einer Talkshow zu mir gesagt, bei ihrer Kindheit hatten sie nur die Wahl zwischen Psychose und Humor.
Okay, dann doch besser Humor.
Bei uns sind alle Familienfeiern nicht normal, so, weil bei uns ist das die Klugscheißer-Weltmeisterschaften. Ich bin nicht Lehrerkind Stufe 3, ich bin Lehrerkind Stufe 10. Alle sind Lehrer.
Sven Präger trifft Comedian Bastian Bielendorfer.
Im Programm erzähle ich, dass ein Onkel mal bei einem Abend aufstand und ein Gedicht von Walter von der Vogelweide hielt und ein anderer einsprang und sagte, oh nein, Vers 2 geht anders und du stehst daneben und willst mit dem Geodreieck ritzen.
Eine Stunde Talk. Mittwoch ab 20 Uhr.
Deutschlandfunk Nova.
Also, ich sag's euch, das ist auch wirklich mal eine Einladung, die nicht allzu häufig kommt. Wenn man ans Set einer brandneuen Serie darf, die gerade jetzt im Augenblick in Berlin gedreht wird. Es ist wieder Sky, worüber wir reden. Und bevor ihr da irgendwas mir vorwerfen wollt, dass wir heute ein bisschen Sky-lastig sind, es liegt einfach ja immer, ich sag das nur noch mal ganz nebenbei, immer daran, was gerade so rauskommt. Ne? Also nächste Woche reden wir über eine sehr, sehr coole neue ARD-Serie, zum Beispiel mit Julia Jentsch in der Hauptrolle. Auch ein Achtteiler. Und ich versuche es immer ein bisschen zu verteilen, dass wir alle berücksichtigen, sowohl die Serien, die im Fernsehen laufen, als auch die, die auf den Portalen laufen, Netflix, Amazon. Jetzt ist es halt gerade mal Sky und daher kam auch diese Einladung heute, der ich gerne gefolgt bin, denn es hat sich wahnsinnig spannend angehört, was da jetzt gerade gedreht wird. Ist eine Serie, wir bleiben bei diesen 8 Teilen, das kommt im Augenblick offenbar sehr gut an. Diese Serie heißt auch noch 8 Tage und es soll in dieser Serie noch 8 Tage dauern, bis ein gigantischer Meteorit auf der Erde einschlägt und zwar mitten in Europa. 60 Kilometer ist der groß und so schwer, dass von unserem Kontinent nichts übrig bleiben wird nach diesem Impact. Und das heißt, plötzlich sind hunderte Millionen von Europäern auf der Flucht. Entweder nach Osten Richtung Russland und Mongolei, nach Süden Richtung Afrika oder nach Westen in die USA. Das Problem ist nur, dass die Länder dort mehr und mehr ihre Grenzen dicht machen. Die wollen uns europäische Flüchtlinge nämlich nicht. Es ist also nebenbei, kann man sagen, auch noch eine schöne apokalyptische Wendung der aktuellen echten Flüchtlingssituation auf unserer Erde. Von der Story her sieht es so aus, wer Verzeihung, es nicht aus Europa rausschafft, bevor der Meteorit in 8 Tagen einschlägt, dem bleibt nur die Flucht nach unten in einen der wenigen angeblich sicheren Regierungsbunker. In den kommt aber nur, wer VIP ist oder Beziehungen hat, das kennt ihr aus anderen Katastrophenfilmen. In einem dieser Bunker wurde heute gedreht, ich durfte mit rein und zugucken, gespielt wurde das alles heute im Kellergewölbe des Berliner Velodrom, des berühmten Radrennstadions. Szene dort war, ein Vater kommt mit seiner Tochter dort an, die haben es irgendwie in diesem Bunker geschafft. Gespielt werden die beiden von Marc Waschke und Lena Klenk. Sehr cooles Set war das heute, so eine Maschinenebene in diesem simulierten Bunker. Riesentraktoren und andere Landmaschinen standen da schon bereit, geplant für den Einsatz nach dem Meteoriteneinschlag, wenn die Bevölkerung irgendwann wieder an die Oberfläche darf und dann alles neu aufbauen soll und muss. Sehr düsteres Setting, alles so voller Militärsoldaten, alles strengstens bewacht, viele Statisten am Start, irres Gewusel, Techniker, Ton- und Kameraleute, es sah schon wirklich nach amtlicher Produktion aus. Und mit Marc Waschke, einem der Hauptdarsteller der Serie, habe ich dann in einer Drehpause sprechen können und wirklich gerade mal so zwischen 2 Takes einer Szene. Marc, yes. 69. und letzter Drehtag, glaube ich, heute für euch. Gerade hier im Bunker. Erzähl mal ein bisschen, was passiert hier gerade.
Wir drehen hier im Velodrom und da wird ein Teil der Bunkerszenen erzählt. Die anderen haben wir schon im Olympiastadion im Keller gedreht. Und wie man hier so sieht, das sind so Nutzfahrzeuge, werden hier eingelagert. Denn wenn der Asteroid einschlägt, dann muss ja danach irgendwann alles wieder aufgebaut werden. Und da braucht man dann diese Trecker, die hier rumstehen. Und genau, da haben wir die Szene jetzt gerade angefangen zu drehen, die wir im Olympiastadion schon weitergedreht haben. Und da wird dann ein Film zusammengestellt. Ich mach.
So eine bisher 8-teilige Serie, erste Staffel, die ihr hier jetzt gerade noch dreht im Augenblick. Mhm. Für dich mal eine ganz andere Herausforderung, als Filme zu drehen, weil mehr Drehzeit, aber ihr müsst ja auch in mehr Drehzeit deutlich mehr produzieren als bei den Filmen.
Naja, jetzt in dem Fall muss man auch schon noch einschränkend sagen, es ist ja nicht so, von den 69 Tagen hatte ich 27. Also es gibt sehr viele Erzählstränge, so das, was wir da machen, das ist so diese Hauptgeschichte von der Familie, aber es gibt auch noch 3-4 andere Geschichten, die parallel erzählt werden. Ansonsten ist es natürlich so, dass man dankbar ist, wenn man über so einen großen Bogen was erzählen kann. Also es gibt nicht nur einen Höhepunkt und ein Ende, sondern in jeder Folge passiert sehr, sehr viel. So, also so eine Mischung aus kräftigem Drama und manchmal Action-Szenen und trotzdem auch sehr vielen psychologischen Feind-Szenen. Da ist sehr viel zu tun.
Ich weiß, du hast das schon mal verneint, diese nervige Frage nach dem Prestige. Aber ich meine, ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass Serien heute auch bei Schauspielern deutlich angesagter sind als noch vor einigen Jahren. Inwiefern ist das spannender geworden für euch heute als Schauspieler?
Naja, man spricht ja bei den, wenn man die amerikanischen Serien auch guckt, spricht man ja nicht von, naja, das ist halt eine Serie, sondern man spricht eher von, hast du schon die erste Staffel von XY gesehen oder so? Das sind wie große Filme mit 10 Teilen, so, oder 12 oder manchmal nur 8, je nachdem. Das ist wie eine große Erzählung, die halt in mehrere Folgen so unterteilt ist. Jetzt in dem Fall, ja, bin ich gespannt, das können ja noch nicht alle sehen, das ist bei den Streamingdiensten muss man auch noch sehen, wie setzt sich das durch und wie wird sich das so verändern. Ein Fernseher hat jeder meistens zu Hause stehen und muss einfach nur anschalten, das Ding. Wenn man jetzt sagt, naja, das ist jetzt eine Sky-Serie oder eine Netflix-Serie, dann wird man noch sehen, wie sich das überhaupt entwickelt.
Eine Frage noch zur Story. Europäer, die aus Europa fliehen müssen, weil der Komet genau hier bei uns droht abzustürzen, ist ja so ein bisschen verkehrte Flüchtlingsgeschichte verglichen mit dem, was aktuell gerade zur Phase ist.
Genau.
Wie hat dich das Thema beschäftigt?
Naja, grundsätzlich finde ich das in einer Zeit, wo alle sich so einigeln und sagen, alles andere macht mir Angst, finde ich das spannend, erstmal zu gucken unter dem Eindruck des möglichen Weltuntergangs, was würde man noch machen, wie würde man noch anders leben und dann zu schauen, wie man selber in die Situation kommt, abhauen zu müssen und was das für einen Druck macht und auf wen man dann angewiesen ist und wessen Hilfe man braucht, das ist wohl auch ein spannender Aspekt der Serie.
Und einen schönen letzten Drehtag heute.
Danke.
Danke dir.
Ciao.
Sehr wuselig, hatte ich eben gesagt. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem alles halbwegs verstehen. Es war laut da unten in dieser kellerartigen Tiefgaragenatmosphäre, in der wir da waren. Aber wenn man so eine Chance hat, sich an so einem Set bei einem Dreh mal umzugucken, nimmt man auch widrige Umstände zwischendurch in Kauf. 8 Folgen kommen am Ende dabei raus. Logisch, habe ich gesagt, je eine Folge, die einen dieser 8 Tage bis zum Meteoriteneinschlag abbildet. Mit der großen Frage, was würdest du tun, wenn in gut einer Woche die Welt untergeht? Groß besetzt neben Marc Waschke und Lena Klenke noch Christiane Paul, Fabian Heinrichs, David Striesow, Henry Hübchen. Es ist ein deutscher Apokalypse-Thriller in 8 Teilen. Nächstes Jahr kommt das Ding dann raus und wenn es dann was zum Angucken gibt, dann sprechen wir auch drüber, ob aus den aufwendigen Dreharbeiten auch ein gutes Ergebnis geworden ist.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.